Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Wir reisen in die Vergangenheit und blicken in die Zukunft, denn wir sprechen über 2025, was war da eigentlich nochmal, und die Zukunft, welche koreanischen Produktionen erwarten uns in diesem Jahr. Ich spreche mit Mr. Korean Movies Germany, Robin. Hallo Robin, ich hoffe, du bist gut ins mittlerweile gar nicht mehr so neue Jahr gestartet.
Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung und willkommen zurück in der Heimat, muss man ja schon fast sagen.
Stimmt, danke, danke. Das ist nicht die erste Podcast-Aufnahme, die ich mache, aber vielleicht die erste, die jetzt wieder erscheinen wird dieses Jahr. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Folgen veröffentlichen werde. Es wird auf jeden Fall auch noch was über die Reise kommen, aber heute sprechen wir nicht über meine Reise, man kann es eigentlich gar nicht mehr Reise nennen, sondern eher Langzeitaufenthalt. Ich war ja 5 Monate in Südkorea heute sprechen wir eben nicht darüber. Zumindest nicht vorrangig, vielleicht werde ich was über die Festivals erwähnen an der einen oder anderen Stelle, aber heute sprechen wir eben über die Filme, wie wir es schon letztes Jahr gemacht haben. Eine kleine Vorschau, denn heute, ich glaube ja, Aufnahmezeitpunkt heute, kam, glaube ich, der Netflix-Plan raus. Die haben ja immer so ein, wie nennt man das eigentlich, ich habe hier das PDF auf, was man sich auch runterladen kann. Korea Slate steht auf dem PDF vorne drauf, das heißt das koreanische Line-Up, und das ist heute erschienen, deswegen ja, sprechen wir heute über das, was kommen wird. Nicht nur auf Netflix, aber Netflix ist ja immer ein großer Player für koreanische Medien. Aber vorher dachte ich, dass wir nochmal zurückschauen. Und zwar auf das Jahr 2025 natürlich. Hast du auch gerade die Kofik-Charts auf, die Jahrescharts? Ich habe die gerade vor mir.
Noch nicht, kann ich aber gerade aufmachen.
Also zur Erklärung, Kofik ist das Korean Film Council und die sammeln eben alle möglichen Daten über Filme. Und da ist eben, glaube ich, auch jeder Film verzeichnet, der rauskommt. Und die sammeln eben auch die Kinocharts, also wie viele BesucherInnen sich die Filme anschauen, was für einen prozentualen Anteil die am Gesamtmarkt haben und so weiter. Und auch die Einnahmen des Films kann man sich sortieren lassen. Ich habe es jetzt mal nach Jahr sortiert. Also 2025, und ich dachte, dass man nochmal einen kurzen Blick darauf wirft, was war eigentlich letztes Jahr so, was kam gut an in Südkorea und was sind vor allem so Trends. Und man kann schon sehen, dass die Trends, ich weiß gar nicht, wie es die letzten Jahre aussah, ich glaube, da hatten wir zumindest mehr koreanische Filme in den Top 5. Und dieses Jahr zeichnet sich da eben ab, dass viele ausländische Filme in Südkorea eben sehr beliebt waren. Platz 1, da läuft ja auch immer noch im Kino, zumindest hierzulande, Zootopia. Teil 2. Ich habe ihn nicht gesehen, ist nicht so mein Genre irgendwie, also Animation. Und auch Platz 2 ist Animation, oder?
Ja.
Demon Slayer, oder? Ja. Aus Japan.
Genau, japanische Anime.
Ja. Und Platz 3 ist dann der erste südkoreanische Film, der auch jetzt Aufnahmezeitpunkt am Wochenende in Berlin laufen wird, in anderen Städten auch, auf dem Fantasy Film Festival. My Daughter is a Zombie, das war der erfolgreichste südkoreanische Film in Südkorea letztes Jahr. Den habe ich noch nicht gesehen, das heißt, bitte verzichte auf Spoiler, Robin. Du hast den, glaube ich, dir schon angeguckt, oder?
Ja.
Ja, ich habe dir da ganz gut gefallen, oder, ist ja eine Komödie. Ich meine, Zombie-Komödien, da gab es ja schon mal eine, die hieß Zombie for Sale, war das, ne?
Genau, ja.
Genau, die kam vor 3-4 Jahren, glaube ich, raus. Genau, und mal gucken, was uns da erwartet wird. Ich meine, passt ja vom Thema her gut zum Fantasy-Film-Festival, deswegen bin ich mal gespannt auf den Film. Dann geht es aber schon weiter mit den Charts und da zeichnet sich wirklich ein Trend ab. Ich meine, es sind eben wirklich die einschlägigen US-Blockbuster, die da jetzt die Charts auch in Korea dominieren. Also F1 haben wir, F1 ist auf Platz 4, Platz 5 ist dann Avatar, Fire and Ash, den ich tatsächlich in Südkorea noch gesehen habe. Das war mein letzter Film, den ich da geguckt habe. Am vorletzten Tag habe ich mir den im IMAX Yongsan angeguckt. Und dann, ja, dann geht es wieder weiter. Also die Top 10, kann man ja fast sagen, ist eigentlich voller US-Produktion oder ausländischer Produktion. Chainsaw Man haben wir dann auf Platz 6, Mission Impossible auf Platz 7. Dann geht es weiter. Yadang the Snitch, auch ein sehr erfolgreicher Film in Südkorea. Also so ein Gangster-Thriller, kann man sagen.
Oh, im weitesten Sinne mehr Drama als Thriller.
Und ja, Platz 9 ist eine, man könnte sagen, US-amerikanische, aber irgendwie auch koreanische Produktion, Mikey 17, ein ganz vergessener Film, der ist in vielen besten Listen nicht aufgetaucht. Und Platz 10, mein Lieblingsfilm, ich glaube auch dein Lieblingsfilm letztes Jahr, auch dieses Jahr wahrscheinlich, No Other Choice. Robin, du bist ja auch ein Beobachter des koreanischen Kinos, des Kinomarktes. Wie schätzt du das denn ein? Also wie ist so der Trend aktuell in Südkorea?
Ja, es schwächelt ein bisschen an koreanischen Produktionen. Es fehlen ein bisschen die großen Blockbuster, die großen Action-Blockbuster, die die Jahre zuvor immer dominiert haben. Also wenn wir auf 2024 gucken, ein Exuma, der richtig gut gelaufen ist, mit 115 Milliarden Won an Einnahmen. Da haben wir dieses 2025 keinen Film, der auch nur ansatzweise da rankommt. Oder auch ein The Roundup-Film gab es natürlich nicht im letzten Jahr. Sowas fehlte auch. Oder ein Veteran 2, Eye the Executioner. Dementsprechend sind die Zahlen in Südkorea tatsächlich schlecht.
Ja, also die Sache, die ich mich halt frage, ist, ob es jetzt halt Filme wie Roundup oder Exuma überhaupt rausreißen hätten können, weil vielleicht ist einfach wirklich der Trend ein anderer. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Qualität der Filme liegt. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich bin ja sowieso kein großer Verfechter des Blockbuster-Kinos, aber ich frage mich halt, ob selbst solche Filme das hätten retten können. Ich meine, natürlich waren das sehr hochwertige Mainstream-Filme, würde ich schon sagen. Also Exuma hat mir ja auch gut gefallen. Also Horror zieht ja sowieso als Genre immer ganz gut. Vielleicht hat es so ein bisschen an diesen großen Genrefilmen einfach gefehlt. Also jetzt My Daughter's a Zombie, gut, ist ja auch ein reiner Genrefilm, ist ja so Horrorkomödie. Ja, dann The Snitch ist auch so klassisches K-Genre eigentlich, so Thriller irgendwie, irgendwas mit Gangstern. Aber vielleicht haben so die großen Publikumslieblinge einfach gefehlt mit Ma Dong-seok, wobei ab der noch so zieht, weiß ich auch nicht. Also es ist schwer zu sagen. Man kann jedenfalls schon mal ablesen, dass es auf jeden Fall ja dann US-Produktionen den Platz eingenommen haben. Oder auch japanische Produktion. Und ich habe gelesen in der Korea Times, ich weiß aber nicht, wie das bemessen ist, dass letztes Jahr nur 20 große Blockbuster-Produktionen oder potenzielle Blockbuster ins Kino kamen. Und zu Covid-Zeiten oder vor Covid waren das so 40, also doppelt so viele. Aber ich weiß auch nicht, wie das überhaupt bemessen ist. Also was zählt denn diese 20 Filme eigentlich mit rein? So, ne? Das ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Ich vermute mal, so ein Film wie No Other Choice würde da gar nicht mit reinzählen, wenn man von Anfang an nicht vermutet, dass er überhaupt so viel machen wird eigentlich. Aber Mickey 17 hat eben enttäuscht an den Kinokassen oder auch generell auch bei den KritikerInnen war er nicht so super, super beliebt. Und Filme wie Boss, der zu Chuseok rauskam, also von dem hat man sich auch einiges erhofft, auch so eine, eigentlich so ein Genre-Liebling, weil es geht ja so ganz leicht in die Richtung Roundup auch, also so ein bisschen Gangster mit Comedy, also vielleicht eher so vergleichbar mit Spicy Chicken Police, würde ich sagen, so vom Ansatz her vielleicht auch. Der hat auch nicht so gut gezogen. Also man kann sich vielleicht Sorgen machen um das koreanische Kino. Also wir werden sehen, wie es dieses Jahr läuft. Es ist ja nicht mehr so viel Krasses in der Pipeline, wie wir jetzt gleich sehen werden. Kleiner Teaser.
Ja, du sagst, Ma Dong-seok zieht nicht mehr so ganz vielleicht. Es gab ja einen Film mit ihnen, diesen Holy Night Demon Hunters. Der ist aber ja, in Korea richtig gefloppt tatsächlich.
Abgeschmiert, ja, ich sehe den gerade gar nicht zu Platz 32, also gar nicht mehr der Rede wert. Ja. Dann gibt es ja noch einen Film, der auch so ein bisschen als neuer Trend prognostiziert wurde, herausgegeben wurde, The Ugly von Yeon Sang-ho. Der hat mir gar nicht gefallen, den fand ich ganz ugly, könnte man sagen, no pun intended. Also der hat mir wirklich nicht so zugesagt, war aber beim Publikum, war doch so ein Achtungserfolg irgendwie, gerade weil er eben extrem günstig war in der Produktion. Er hat, glaube ich, nur 2 Wochen lang gedreht und die Stars, die mitgespielt haben, wollten auch nur eine geringe Gage haben oder gar keine Gage, irgendwie so. Der Film sah aus wie ein typischer, ja, ein hochwertiger Film einfach. Also man hat ihm jetzt nicht das Budget angesehen, wie beim Hong Sang-Soo-Film oder so, sondern der sah gut aus, aber ich fand halt die Story, also ich bin kein großer Yong Sang-Ho-Anhänger mehr, aber die hat halt, glaube ich, besser gefallen, der Film.
Ja, es war eine Low-Budget-Produktion, aber genau wie du sagst, er sieht nicht billig aus. Der wurde mit einem kleinen Team nur realisiert und auch, die Schauspieler haben auf ihr Gehalt verzichtet. Ich glaube, die haben so eine Umsatzbeteiligung bekommen und dadurch, dass der halt so günstig produziert wurde, lief er halt trotzdem ganz gut am Kino oder zumindest im Verhältnis zu den Produktionskosten hat er richtig viel eingespielt.
Der Film, Yeon Sang-ho ist ja eigentlich relativ beliebt. Vielleicht wird der Film auch irgendwann auf dem Streamer hier landen. Ich glaube nicht, dass er noch eine Kinoauswertung bekommt, weil er hätte erst beim Fantasy Filmfest eigentlich laufen können, was jetzt vor der Tür steht. Das hätte gut gepasst eigentlich vom Zeitpunkt her, auch vom Genre, so ein Film. Aber Fantasy Filmfest entscheidet sich irgendwie komischerweise immer dazu, eher so ein bisschen quatschige Filme ins Programm zu nehmen aus Südkorea. Also teilweise auch so ein bisschen wahllos, wenn ich jetzt so an The Moon denke, der eigentlich nicht so gut reingepasst hat und der auch irgendwie nicht so gut war einfach. Jetzt haben wir halt diesen Zombie-Daughter-Film, der zumindest erfolgreich war. Robin, was waren denn deine Lieblingsfilme letztes Jahr? Sowohl koreanische, die in Korea gestartet sind, als auch jetzt welche, die hier irgendwie liefen?
Ich sag mal meine Top-3-Favoriten. Und ja, wir haben schon kurz drüber gesprochen, No Other Choice von Park Chan-wook, definitiv das Highlight aus dem letzten Jahr. Man konnte ihn ja auch schon in Deutschland sehen während des 14 Film Around the World Festival. In vereinzelten Kinos, dieses Jahr am 5. Februar startet er dann deutschlandweit. definitiv ein Highlight. Bisschen lang, 2,5 Stunden geht er, glaube ich, aber keine Minute langweilig, muss ich sagen. Sehr unterhaltsam.
Yes, wäre, glaube ich, auch bei mir auf Platz 1. Was gab es sonst noch?
Auf Platz 2 würde ich dann The Informant setzen. Ein Action-Comedy-Film, auch so ein bisschen in Richtung Roundup, aber noch mal ein bisschen drüber von der Comedy her. Sehr unterhaltsam, sehr witzig. Lief beim Festival in Frankfurt und war auch lautes Gelächter im Kino. Also der ist wirklich sehr gut angekommen. Ich hoffe, dass er noch eine deutsche Veröffentlichung bekommt. Bisher ist allerdings noch nichts bekannt. Und an dritter Stelle ein Film, den ich 2-mal im Kino gesehen habe und jetzt schon 3-mal insgesamt gesehen habe, Omniscient Reader, The Prophecy.
Ja, das ist ja so, also das ist ähnlich wie K-Pop Demon Hunters, der auch letztes Jahr rauskam, glaube ich, oder?
Ja.
K-Pop Demon Hunters, also das ist ja wirklich so der Korea-Boom-Film, also ich meine, obwohl er gar nicht aus Korea stammt ursprünglich, aber er hat natürlich koreanische Beteiligung, den habe ich jetzt im Podcast irgendwie noch gar nicht oft erwähnt, weil er irgendwie ein bisschen unter meinem Radar schwimmt, aber Omniscient Reader ist genauso ein Film, den ich eigentlich nicht sehen will, bin mir nicht so Interesse dran, komischerweise, aber klar, der große Gewinner letztes Jahr, K-Pop Demon Hunters, und Omniscient Reader eigentlich auch ein Riesenflop in Südkorea, aber du mochtest ihn anscheinend.
Ja, er geht so von der Machart bisschen in die Alienoid-Richtung, ist halt so Fantasy, Science-Fiction, Action. Ist ja eine Vorlage von einer Webnovel und es gibt auch einen Webtoon davon. Sehr beliebt, große Fanbase und bei der ist der Film leider nicht so gut angekommen. So sehr, dass sie den Film sogar boykottiert haben und gereviewbombt haben.
Ja.
Manche sagen auch, das CGI ist nicht so gut, aber ich fand es gut. Es war für mich nicht uncanny, also es hat wirklich gut in die Erzählung für mich gepasst. Dementsprechend, ich kenne auch die Vorlagen nicht. Und als Film hat er mir gut gefallen. Es war immer geplant, 5 Filme mit der Marke umzusetzen. Ob die anderen 4 noch kommen werden, bei dem Misserfolg leider eher unwahrscheinlich.
Ja, naja. Okay, also ich werde ihn irgendwann noch gucken müssen, weil das ist ja irgendwie doch so ein bisschen vielleicht ein Pflichtwatch, um da auf dem neuesten Stand zu sein, was so gescheitertes Blockbuster-Kino angeht. Also ich werde wahrscheinlich über meine Highlights nochmal in der Korea-Folge sprechen, weil ich glaube, es fällt mir so schwer. Ich habe dieses letztes Jahr unglaublich viele neue Filme aus Korea gesehen, auf den Festivals natürlich, die jetzt erst starten werden. Und weniger so Filme, die hier in Deutschland gestartet sind, die kenne ich teilweise auch, aber da waren jetzt für mich keine riesen Highlights dabei. Wir haben auf Instagram ja wieder dieses Jahr oder letztes Jahr quasi dieses Duell ausgefochten, wo die Filme gegeneinander antreten. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, so riesenfette Highlights gab es da für mich nicht. Ich meine, ich würde natürlich Cobweb hervorheben, aber das ist für mich ein Film aus 2023. Mhm. Ich habe den schon vor quasi 2 Jahren gesehen. Das heißt, der spielt für mich nicht mehr so wirklich mit, was letztes Jahr angeht. Sonst No Other Choice ist für mich auch so ein bisschen außer Konkurrenz irgendwie, weil es natürlich irgendwie ein riesen Filmerlebnis ist für mich, weil ich da wirklich noch in die Lore, wenn man das so nennen kann, einsteige, mir da irgendwie alles Mögliche zu durchlese, Interviews. Und ich habe den Film jetzt mittlerweile auch schon 5-mal gesehen. Also ich krieg da nicht genug von. Und ansonsten habe ich wirklich tolle Indie-Highlights gesehen letztes Jahr in Korea. Also Coming of Age würde ich hervorheben, Funky Freaky Freaks, also Chung Chung Chung. Auch den neuen Film von Park Se-young, mit dem du ja nicht so viel anfangen konntest, also The Finn, der hat mir sehr gut gefallen, den fand ich sehr außergewöhnlich. Letztes Jahr ist er auch erst in Korea gestartet. Also viele, viele kleine Indie-Highlights, über die ich jetzt gar nicht so viel reden möchte erstmal, weil es ist ja immer auch schwierig, weil die ja auch einen langen Weg nach Deutschland haben zumindest. Also wahrscheinlich werden die auf den Festivals laufen, in Frankfurt und vielleicht auch auf dem Korea Independent in Berlin. Da wird sicherlich der ein oder andere Film laufen. Auf der Berlinale vielleicht ja auch noch. Da sind die Filme ja mittlerweile, glaube ich, auch schon alle bestätigt oder nicht. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber ja, es ist halt eben ein weiter Weg für diese koreanischen Indie-Geheimtipps leider. Deswegen werde ich da noch an anderer Stelle mal ausführlicher drüber sprechen.
Hast du The World of Love gesehen?
Genau, den habe ich auch 2-mal gesehen, weil ich den beim ersten Mal fand ich den so ein bisschen, ich konnte da nicht so richtig, hatte da nicht so richtigen Zugang zu. Und das war auf jeden Fall der Indie-Hit letztes Jahr. Der ist natürlich in den Charts nicht so weit oben. Ich könnte gerade mal gucken, wenn ich den noch aufhabe, wo der da eigentlich liegt. Ich glaube auch so irgendwie in den Top 20 ist der schon irgendwie drin, glaube ich, was natürlich für so einen Indie-Film auch krass ist. Also auch ein kleines Budget natürlich. Den habe ich gesehen, Aber ich muss sagen, ich bin anscheinend nicht so ein Riesenfan der Regisseurin. Ich kann nämlich mit ihrer Art des Filmemachens nicht so klar, wo ich schon anerkennen kann, dass es ein toller und auch wichtiger Film ist, weil es geht da eben ja um quasi eine Schülerin, die was Schlimmes erlebt hat in der Vergangenheit und dann irgendwie nicht so richtig drüber sprechen kann, nicht so richtig drüber sprechen will und eben das durch ihre aufmüpfige Art so ein bisschen wettmachen will, aber im Grunde holt sie die Vergangenheit auch wieder ein. Also eigentlich eine sehr klassische Coming-of-Age-Story. Aber ich habe irgendwie hat mir da so ein bisschen das Erzählerische gefehlt. Und das, ich weiß nicht, ob das bei dem anderen Film, den ich schon wieder vergessen habe, leider, der The World of Us hieß der, glaube ich.
Genau, sie hat zwei Filme gemacht, ja. Die Regisseurin Yoon Kalin, The World of Us und The House of Us.
Genau, also drei Filme dann quasi mit The World of Love jetzt noch. Genau, und alle drei Filme, ja, habe ich irgendwie so ein bisschen wieder vergessen. Also es wird mit dem Film wahrscheinlich auch so gehen. Der ist bei mir nicht hängen geblieben, obwohl es halt ein Riesenerfolg in Korea war und der auch wirklich sehr beliebt war bei den Cinephiles quasi, bei den Cinephilen. Aber wichtiger Hinweis nochmal, genau. Also auf jeden Fall auch ein großes Highlight letztes Jahr, was noch kam.
Bei mir ist der weit oben auf meiner Watchlist. Ich mochte die anderen beiden wirklich sehr gerne und bin sehr gespannt auf den neuen.
Ja, also ich vermute mal, dass der Film ja dafür prädestiniert ist, dass der in Frankfurt läuft, dann quasi im Oktober erst. Aber wir haben ja immer quasi, also wir, das Festival hat ja quasi immer so einen Einzugsbereich von quasi Oktober bis Oktober so ungefähr oder von Oktober bis September oder bis August, mindestens bis zum Sommer, dass dann die Filme, die jetzt eben letztes Jahr in Korea liefen, dieses Jahr hier in Deutschland dann auf dem Festival zumindest laufen können. Okay, ich hab mir so gedacht, wir werden so ein paar Rubriken jetzt durchsprechen. Lass uns doch mal mit den Filmen anfangen, die 2026 in Korea starten. Also die großen koreanischen Highlights. Ich habe da ein paar rausgeschrieben. Du kannst mich gerne ergänzen. Ich glaube, ich habe weniger rausgeschrieben als du. Und du kannst dann ja ein bisschen was dazu erzählen, falls du mehr weißt oder so. Ansonsten fange ich jetzt auch nochmal mit zwei Filmen an, die jetzt schon laufen und bald laufen werden. Oder drei Filme eigentlich. Nämlich Project Y wird nämlich demnächst anlaufen. Das ist den habe ich schon in Busan gesehen. Das ist ein sehr sehenswerter Female-Fronted-Action-Noir-Film. Also, man hat es schon tausendmal gehört aus Südkorea. Zwei Frauen müssen sich irgendwie Geld wieder besorgen und so. Man lacht schon über die Story. Ist halt so sehr klassisch. Mit Jong Jong-Soo und der anderen Schauspielerin, wie heißt die nochmal?
Han So-hee.
Han So-hee, die irgendwie nicht so super beliebt ist. In Korea habe ich so den Eindruck, zumindest hat sie auch so ein bisschen, die hatte so eine Publikumstour angekündigt und die hat sie dann wieder gecancelt, weil kein Bedarf irgendwie da war in Europa oder in Deutschland zumindest. Hier bei mir um die Ecke wäre sie nämlich gewesen, in Kreuzberg. Und das ist irgendwie so ein bisschen, irgendwie hat sie so einen schwierigen Stand, aber wird, glaube ich, auch wieder gerade ganz schön gepusht, also als Schauspielerin. Aber naja, will jetzt nicht zu viel Gossip darüber verlieren. Auf jeden Fall ein sehenswerter Film, keine Offenbarung, aber ich meine, was erwartet man auch von der Story und von so einem Film? Also auf jeden Fall düster, fies und macht Spaß. Also kann ich empfehlen. Und das ist ein Film, das ist so ein typischer vielleicht Cape Light-Film. Der wird irgendwie kommen, vermute ich. Ich hoffe dann zu den Fantasy-Filmfest Nights.
Sehe ich auch gute Chancen, dass der eine deutsche Veröffentlichung bekommt.
Ja, ja, denke ich auch. Ansonsten läuft gerade noch laufen gerade zwei Liebesfilme, die laufen, glaube ich, beide schon. Also Once We Were Us läuft gerade schon, der ist auch sehr erfolgreich. Der ist irgendwie trotz des, ja, geringen, also was heißt geringen Budgets, aber es ist halt ein Liebesfilm, ich weiß gar nicht genau die Story. Es ist ein Remake aus China, glaube ich. Der läuft gerade sehr erfolgreich, ein, ja, klassischer Asian Romance. Und Even If This Love Disappears From The World Tonight, das ist ein japanisches Remake, auch ein Liebesfilm. Und die sind gerade relativ erfolgreich in Korea, habe ich zumindest noch auf der Kofik-Seite gerade gelesen. Aber die sind dann eben nach meiner Zeit in Korea gestartet. Das heißt, auch da Liebesfilme sind ja auch beim deutschen Publikum sehr beliebt. Das kann man zumindest an unserem Festival auch sehen in Frankfurt, dass die Filme da immer gut laufen. Und ich glaube, wir sind eben auch so zwei Kandidaten, die jetzt in Deutschland auch gute Chancen hätten, irgendwie erfolgreich zu sein zumindest.
Kleiner Funfact noch, die weibliche Hauptdarstellerin Moon Ga-young, die ist in Deutschland geboren.
Ah, das ist wirklich ein guter Funfact.
In Karlsruhe, glaube ich.
Genau. Und dann haben wir noch Human, der bald in Korea starten wird, von Lee Seung-wan, der neue Film, der so, ich dachte erst, der ist deutlich dichter angelehnt an seinen Film Berlin oder Berlin Files, aber er ist nur thematisch so ein bisschen damit verwandt, könnte man sagen. Es geht auch um Spionage, Kalter Krieg spielt vielleicht eine Rolle oder irgendwie Russland, Nordkorea, irgendwie so in diesem Bereich spielt der. Also er spielt diesmal an der, ich glaube, nordkoreanischen Grenze, kann das sein?
Möglich.
Ja, ich habe mir auch nicht viel angeguckt, weil ich immer meistens auch dann ohne jegliche Spoiler in die Filme reingehen werde. Human wird auf jeden Fall anlaufen, und zwar einen Tag vor der Berlinale, was den Film dann auf der Berlinale unwahrscheinlich macht, weil die Berlinale wird sich ja dann eher eine Premiere sichern wollen. Aber ich hätte vermutet, dass er hier läuft irgendwie, war so ein bisschen mein Tipp irgendwie, weil die sich ja eigentlich ganz gerne mal so populäre, große Produktionen eigentlich hergeholt haben die letzten Jahre. Dieses Jahr anscheinend nicht, Human zumindest. Ich freue mich drauf, ich bin ja mittlerweile auch doch auch ein Fan des Regisseurs geworden, und du ja sowieso. Daher.
Ja, ich glaube, wer The Berlin File kennt, ich glaube, der war sogar mal als Fortsetzung geplant, oder zumindest hat er mal den Arbeitstitel gehabt, The Berlin File 2, aber ist jetzt wohl eigenständig, ist auch wieder so Spionage-Action. Und ja, wer die Filme von dem Regisseur mag, The Berlin File oder jetzt zuletzt I, The Executioner, der wird, glaube ich, auch Spaß mit dem Film haben.
Und es wird natürlich immer überschrieben, wenn die Filme halt beschrieben werden, ja, die neue Rettung des koreanischen Kinos. Also jeder Film ist gefühlt jetzt die neue Hoffnung. Und die No Other Choice eben war, und No Other Choice konnte es halt nicht ganz erfüllen, dass das Kino gerettet wird in Südkorea, die Krise des Kinos. Ein Film, wo ich wirklich super gespannt drauf bin, den haben wir nämlich letztes Jahr schon erwähnt, Hope von Na Hong Jin. Dieses Jahr wird er wohl kommen.
Ja.
Ich glaube aber erst in der Ende der ersten Jahreshälfte vielleicht, haben wir Glück, in Cannes oder so. Genau. Ich weiß nicht viel über die Story, ich will auch nicht viel drüber wissen, ich will da auch möglichst kalt reingehen eigentlich. Es geht aber wohl um irgendwie ein Grenzgebiet irgendwie, oder irgendein Gebiet, wo dann irgendwas passiert, so mit komischen Mächten oder so, Kräften. Soll auch ein Zweiteiler werden, glaube ich, oder?
Es gab mal Gerüchte für mehrere Teile. Die sind jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, mal schauen.
Ja. Was mich überrascht hat, ich weiß nicht, ob du da auch drauf gestoßen bist, dass Kim Ji-un auch einen neuen Film geplant hat. Und zwar eine Buchverfilmung, The Hole. Und das ist eine US-amerikanische Koproduktion, also eine koreanisch-US-amerikanische Koproduktion mit Christian Slater unter anderem. Und es geht um einen amerikanischen Professor. Im Buch ist es ein koreanischer Professor, glaube ich. Ich habe das Buch auch gelesen vor einem Jahr tatsächlich. Der einen Unfall hat und dann eben ans Bett gefesselt ist. Und es hat so ein bisschen was von das Fenster zum Hof. Also er ist dann eben so ans Bett gefesselt und da passieren eben seltsame Sachen um ihn rum. Das ist eigentlich ganz vielversprechend. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Kim Ji-un jetzt nochmal so in seiner zweiten Schaffenshälfte vielleicht jetzt nochmal zeigen will, was er so kann, und sich eher so an so, ja, ein bisschen elaboriertere Stoffe ranwagt. Jetzt mit Cobweb, auch so einen Metafilm irgendwie, und jetzt eben so eine Buchverfilmung, die auch eher so nach Kammerspiel klingt, weil vorher hatte er ja wirklich auch eher so größere Produktionen gemacht, die vielleicht auch ein bisschen so, ich habe manchmal so das Gefühl, dass er auch so bei seinen Kollegen, wie jetzt Park Chan-wook oder Bong Joon-ho, so ein bisschen ein anderes Standing hat, weil er eben wirklich so sehr mainstreamige, vielleicht ein bisschen flache Filme irgendwie gemacht hat und vielleicht deswegen jetzt nochmal zeigen will, was er wirklich kann, oder vielleicht auch, weil diese Anime-Manga-Verfilmung einfach so ein Reinfall war, wie heißt er noch hier, Ilang. Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich es cool, dass er jetzt sich nochmal so an so ganz andere Stoffe ranwagt, weil ich finde, das klingt schon auf jeden Fall anders als das, was er zuvor gemacht hat.
Ja, wenn man natürlich die ganzen harten Streifen wie so I Saw the Devil sich nimmt, oder er hat ja auch diesen amerikanischen The Last Stand gemacht mit Arnold Schwarzenegger, was ja eigentlich nur ein Ballerfilm ist, die schon stumpf sind. I Saw the Devil hat schon seine Qualitäten, ein guter Film auf jeden Fall, aber schon sehr Special Interest und ein besonderes Genre, sage ich jetzt mal. Anders als so Filme wie eben Cobweb, die ein ganz anderes Publikum und auch eine ganz andere Machart von Filmen sind.
Genau, also ich bin mal gespannt. Ich mag den Regisseur ja, ich finde, er kann gut Spannung inszenieren, aber er ist ja auch bekannt hier im Ausland, also man kennt ja seine Filme, die sind ja auch fast alle hier erschienen, die sind sogar alle hier erschienen. Quiet Family ist ja auch verfügbar.
Fast irgendwie. Alle, ja, es gibt ein paar
genau.
Nicht.
Und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, und der soll dann auch wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte irgendwann kommen. Ein Film, der auch in der zweiten Jahreshälfte kommen wird, und das ist mein Tipp, mein nächster Tipp für Busan. Netflix hat ja seine Finger da im Spiel, also der wird in Busan vermutlich auch der Öffnungsfilm werden, tippe ich mal. Das ist Yi Chang-dong, Possible Love, das ist der Arbeitstitel. Ein Film über eine Dreiecksbeziehung auf Jeju, mehr weiß ich darüber nicht, mit Seo Kyung-gu und Chon Do-yeon. Das heißt, klassischer Yi Chang-Dong-Cast, könnte man sagen. Aber natürlich bin ich da super gespannt drauf. Ich habe ein bisschen Schiss wegen Netflix, ehrlich gesagt. Dass Netflix da zu viel irgendwie reinwirken. Es ist ja, glaube ich, mal geplant gewesen als französisch-koreanische Koproduktion. Mittlerweile halt Netflix steckt da jetzt hinter. Und Netflix ist ja mittlerweile berühmt-berüchtigt dafür, dass die eben sehr viel Exposition schreiben, damit man das eben auch mit dem Second Screen gut noch versteht und so. Und das würde natürlich einen Yi Chang-Dong-Film töten eigentlich.
Ja, die Entstehungsgeschichte ist ja schon eigentlich ein bisschen traurig, muss man sagen, weil Yi Chang-Dong ist ja eigentlich ein geschätzter Filmemacher, wo eigentlich jeder Film ein Highlight ist aus seiner Filmografie. Mhm. Und dass dann sein neuester Film kein Funding bekommt aus Korea, ist schon richtig traurig. Und dass dann gerade Netflix einsteigt.
Ich finde, das zeigt halt wirklich so die Krise, ne? Also wie viel Angst man da anscheinend hat. Oder ich meine, wir kennen die Gründe jetzt im Einzelnen nicht und die Mechanismen dahinter, aber es ist schon kein gutes Zeichen, dass wirklich viel Power einfach jetzt zu Netflix geht. Erstmal Regisseure, SchauspielerInnen, das ist schon eine krasse Tendenz. Und ich meine, Netflix sind ja durchaus noch teilweise progressiv oder sind zumindest gewillt, auch irgendwie viel durchzuwinken, aber haben halt eben auch natürlich ihre Finger dann damit drin, so habe ich den Eindruck manchmal. Also die zumindest was den Look angeht der Filme. Es ist halt viel Budget da, wie man jetzt auch bei The Great Flood gesehen hat, aber weiß nicht, so der Look und so, das ist schon alles so ein bisschen generisch teilweise, finde ich.
Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass Yi Chang-Dong sich nicht reinreden lässt und sagt.
Ja, die Hoffnung habe ich auch, aber ja, ich hoffe, also wir werden es dann sehen.
Ja.
Im Herbst wahrscheinlich. Dann am Horizont gibt es noch, habe ich gerade erwähnt schon, Yeon Sang-ho mit zwei Filmen, also er ist wirklich auch ein bisschen der neue Hong Sang-soo eigentlich, der Hong Sang-soo des Genre-Kinos, könnte man sagen. Mit Colony, ein Zombie-Film tatsächlich, oder?
Er macht wieder einen Zombie-Film, genau.
Er macht wieder einen Zombie-Film. Gibt ja aus Korea gar nicht so viele, muss man ja fairerweise sagen.
Ja.
Und Paradise Lost, das ist eher ein kleinerer Film über eine Mutter, die verschwindet und dann neun Jahre später, ich hab's gerade Englisch vor mir, wieder auftaucht. Ich will jetzt auch nicht zu viel über die Story sagen. Ich meine, Yeon Sang-ho, wir haben ja auch Revelations zusammen geguckt im Filmclub, kleine Werbung. Und der war ja irgendwie gar, also hat uns vereinzelt ja ganz gut gefallen. Ich fand ihn jetzt auch nicht so prickelnd irgendwie. Also für so einen Netflix-Film war er okay. Wie gesagt, The Ugly fand ich ganz ugly. Ich bin da irgendwie so ein bisschen verhalten. Gerade auch, weil Peninsula so grässlich war, der Film.
Oh ja.
Ja, also wie siehst du das?
Ich habe Hoffnung auf Colony, der hat ja auch einen guten Cast mit Chon Ji-hyun unter anderem dabei. Eine der besten Schauspielerinnen meiner Meinung nach. Mal gucken, ob er an Train to Busan irgendwie anknüpfen kann. Also es wird keine Fortsetzung, sondern was Eigenständiges, das wollte ich nicht damit sagen, aber natürlich so in dem Fahrwasser.
Dann ein Film, auf den ich mich freue, auch wenn mich jetzt die Story nicht vom Hocker haut bisher, von Julie Jong Dora. Da geht es wird, glaube ich, ein bisschen so ein Historical Piece, wenn ich das richtig verstehe. Da geht es um 1900, gibt es eine Patientin, die diagnostiziert wird mit Hysterie, also eine Krankheit oder ein Symptom oder wie auch immer, das damals irgendwie Frauen zugeschrieben wurde, die sich eben nicht konform verhalten haben. Und das passt ja auch zu dem kritischen Ansatz, den Julie Jung da hat, mit Next Zoe zum Beispiel. Aber ich finde das Thema persönlich nicht ganz so spannend, ehrlich gesagt. Also es geht so um Psychologie und so, ja, und dieses um die Dora Case Study, das ist so die irgendwie der Stichwortgeber irgendwie für den Film. Wobei ich weiß gar nicht, ob hier nur in dem Text nur das Dora-Syndrom erklärt wird, also die Dora-Case-Study, und ob der Film dann in der heutigen Zeit spielt, weiß ich gar nicht. Ob es nur Bezug darauf nimmt, quasi der Titel. Weiß ich nicht. Aber irgendwie geht es so darum, um eine Frau, die eben, eine Frau, who suffers from physical and emotional pain. Darum geht es irgendwie in dem Film.
Okay. Habe ich auch sehr hoch auf meiner Liste. Chung Juli als Filmemacherin, gerade mit Nick Sohi. Super starker Film. Einer der besten koreanischen Independent-Filme der letzten Jahre, meiner Meinung nach. Sie hat bisher zwei Filme gemacht. Einmal Nick Sohi und davor A Girl at My Door. Beide Filme sprechen kritische Themen an. Bei Girl at My Door geht es ein bisschen um Alkoholmissbrauch und Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche. Und Nick Zoe halt, ja, Ausnutzung von Arbeitskräften, Suizid auch, und wirklich gut behandelt die Themen in den Filmen. Keine leichten Themen, aber wirklich gut umgesetzt in dem Film, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Genau, ich muss nochmal zurückrudern. Also der Film hat den Titel von diesem Dora-Case, aber der Film spielt in einer anderen Zeit, also nicht um 1900. Hm. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil es geht da auch um Sigmund Freud, der eben diesen Fall betreut hat und der lebt ja irgendwie, also weiß nicht, es wäre schon seltsam, den mit Korea irgendwie zu verbinden, so in der Zeit. Okay, aber ich bin auch gespannt, weil die Filme sind super, die sprechen kritische Themen an, machen das auf eine sehr gute Art und Weise. Auch das ist ja ein kritisches Thema natürlich irgendwie, aber es ist auch noch ein bisschen, ja, es klingt noch nicht so viel bisher, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt bisher so vom Hocker haut, nur vom Thema her, muss ich sagen. Dann geht's weiter mit der Regisseurin von The Voice of Silence oder Voice of Silence 2020, Hong Yi-yeon. Die macht eine Comedy-Fantasy-Horror-Komödie, Revenge Ghost heißt die. Ich weiß noch nicht viel anderes drüber, aber ich meine, der Titel ist vielleicht vielsagend. Über meinen Rachegeist geht's da wahrscheinlich. Hast du davon was gehört?
Nee, noch gar nicht. Hatte ich gar nicht, okay, auf meiner Liste.
Also werden wir dann sehen. Ho Jin-ho macht einen Film, der Assassins heißt. Und da geht es um die Ermordung von Park Chung-hee 1974. Oder Assassination Attempts. Park Chung-hee wurde ja 1979 erschossen, glaube ich. Und da geht es dann anscheinend um Versuche, die vorher stattgefunden haben, von denen ich gerade gar nichts weiß. Weil die Geschichte ist ja eigentlich, ne, ist ja, die Geschichte um Park Chung-hee ist ja bekannt, aber ob es da Vorgeschichte gab, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Dir?
Nee, hab den Film aber auch natürlich auf meiner Liste, weil Ho Jin-ho mein koreanischer Lieblingsregisseur ist und ich sag immer ein bisschen hochgegriffen, ist der beste koreanische Regisseur, den im Westen keiner kennt, weil kaum einer seiner Filme überhaupt hier bei uns veröffentlicht wurde. Ich glaube, es gibt einen im Originalton bei Plex irgendwie zum Stream, aber die anderen leider nicht. Zuletzt war ja Normal Family, auch beim Festival in Frankfurt. Super Film, hat mir auch wieder richtig gut gefallen, wie alle seine Filme. Dementsprechend freue ich mich auf den.
Kann ich unterschreiben. Ich hätte jetzt noch 4 Filme nennen, ein bisschen schneller, damit wir auch schneller vorankommen, weil ich die jetzt, also die sind auch, ja, vielleicht nicht so super krass erwähnenswert, also weil die hier auch nicht so bekannt sind. Also Taza 4 wird noch kommen. Ich habe die ersten auch nicht gesehen, muss ich sagen. Da müsste ich mal nachholen, gerade den ersten Teil wahrscheinlich. Der ist, glaube ich, ein Must-See. Dann noch Pig Village mit Don Lee, aber es ist ein englischsprachiger Film. Dann haben wir hier noch Canvas of Blood. Das ist so ein, ja, Historiendrama. Habe ich mir bisher auch nur den Titel rausgeschrieben. Und vielleicht noch ein bisschen bekannter, Ode to My Father, Teil 2. Ich finde den ersten Film irgendwie ein bisschen, ja, nicht so toll. Also auch sehr verklärend und irgendwie sehr mainstreamig und so ein bisschen problematisch durchaus auch. Also irgendwie hat er so ein bisschen Geschmäckle bekommen durch die Beschäftigung mit diesem Film. Aber er ist natürlich sehr beliebt, auch in Korea und auch hier im Westen ist es so ein typischer Film, wenn man ihn denn gesehen hat, der ist ja nicht regulär erschienen, dem man irgendwie was abgewinnen kann. Aber ich finde ihn dann trotzdem aufgrund der Geschichte, die da erzählt wird, ein bisschen problematisch. Aber klar, ist vielleicht auch noch mal so ein Aufbäumen des koreanischen Kinos, dann einfach den zweiten Teil rauszuhauen.
Ja, ist einer der erfolgreichsten Filme überhaupt in den Top 10 in Südkorea. Hat ja auch Berührung mit der deutschen Geschichte, also mit den Koreanern, die damals nach Deutschland gekommen sind. Da gibt es auch so einen Abschnitt in dem Film. Ich mochte den, mal schauen, der neue wird vermutlich keine Fortsetzung, sondern eine eigenständige Geschichte erzählen, aber vielleicht im Stile des ersten Films, mal schauen. Mhm.
Dann wäre es erstmal von mir, also meine Liste ist jetzt fertig, was jetzt die Filme in Korea angeht.
Vielleicht noch kurz zu Taja 4. Der erste ist von Che Dong-hoon, beliebter Regisseur, der Alienoid gemacht hat, Assassination, The Thieves. Also Teil 1 hat er gemacht und war damals ein Überraschungserfolg. Der Film geht so um Glücksspiel, hat dann noch eine direkte Fortsetzung bekommen, Taja 2, der so ein bisschen noch Bezug auf den ersten nimmt. Teil 3 ist dann ohne wirklichen Bezug auf die anderen Filme. Ist sehr schlecht gelaufen und ich denke mal, der vierte Teil wird jetzt auch eher so ein Reboot der Reihe, neues Thema. Mal schauen.
Dann lass uns mal nach Deutschland gucken. Vielleicht nicht zu weit in die Zukunft, aber so weit können wir eh nicht gucken. Da bist du, glaube ich, der Experte für. Was wird denn hier erscheinen? Jetzt, ich rede jetzt nicht vom Kinostart, da können wir gleich noch drüber reden. Die sind ja auch nicht so viele. Aber was ist denn so im Heimkinomarkt hier jetzt los bei uns in nächster Zeit?
Vielleicht ganz aktuell, was jetzt am 23.01. erscheinen wird, ist Harbin, der 2024 in Korea gelaufen ist, auch 25 nochmal sehr gut und jetzt auch bei uns rauskommt, heißt hier 1909 im Schatten des Imperiums. Ist ein Film, der zur Zeit der japanischen Besatzung spielt. Es geht um einen sehr beliebten Freiheitskämpfer, An Jung-un, der damals ein Attentat auf den japanischen Führer durchgeführt hat. Und ja, der Film erzählt so ein bisschen seine Geschichte, die Geschichte der Freiheitskämpfer und des Widerstandes in Korea.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin irgendwie vor mir hergeschoben, aber ich werde ihn mir noch angucken, gerade jetzt zum Start, also in den nächsten Tagen, ist der auf meiner Watchlist ganz oben.
Dann haben wir noch Devils, der erscheint jetzt auch morgen, nein, am 23.01. Ja, das ist so ein Crime-Thriller mit so einem Body-Switch-Element. Fand ich spannend, ich habe den auch schon gesehen. Ja, es geht um so zwei Charaktere, die den Körper ich will nicht zu viel verraten. Ja, man rätselt so ein bisschen, wer ist jetzt wer? Wer ist der Gute? Wer ist der Böse?
So wie bei Face-Off, oder wie?
Ja, so ein bisschen. Hat Spaß gemacht, fand ich spannend, kann man sich durchaus ansehen.
Alright, dann werde ich mir auch anschauen. Ich gucke gerade auch ein bisschen, kleine Werbung nochmal für den Discord. Da gucke ich auch gerade rein, die Liste, die du da immer quasi aktuell hältst. Februar sehe ich noch Exorcism Chronicles. Auch Heimkino-Release wahrscheinlich.
Genau, der hat einen kleineren Kinostart in Deutschland im Dezember, Anfang Dezember, glaube ich, und kommt dann jetzt Anfang Februar fürs Heimkino. Ist ein Animationsfilm, ist eine Buchadaption, die schon mal verfilmt wurde. The Soul Guardians hieß der erste Film, ist ein Film mit An Song-gi. Und ja, das wurde jetzt halt nochmal im Animationsfilm umgesetzt. Ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr, ja, so okkulter Exorzismus-Horror. Ja, eher für ein jüngeres Publikum, aber kann man sich schon angucken. Und dann haben wir noch Hot-Blooded, was so ein Crime-Thriller, Crime-Drama ist. Der erscheint Ende Februar. Der heißt hier aber anders. Auf Deutsch heißt der Once Upon a Time in Korea. Ich weiß nicht, warum man immer dieses Once Upon a Time Ding nehmen muss, was eher verwirrt, meiner Meinung nach. Ja, ich fand den schwach, hätte mir eher andere Filme gewünscht.
Also wenn ich mir das jetzt so angucke, also wir haben jetzt die vier Filme, die wir jetzt genannt haben, ist natürlich Haben ein großes Highlight, denke ich mal. Also auch in Korea war das ja ein Film, der gut lief. Aber so die anderen drei Filme, gut, Exorcism Chronicles ist vielleicht eher so ein bisschen Special Interest, wie du jetzt gesagt hast. Aber so Hot-Blooded und Devils, ehrlich gesagt, nie gehört von den Filmen. Also schon eher so dritte Reihe, oder?
Ja, es sind schon Mainstream-Produktionen und Devils ist auch schon ein bisschen aufwendiger. Hot-Blooded ist da eher einfacher gehalten, weil es mehr so ein Drama-Geschichte ist.
Nee, ich meine nur vom Bekanntheitsgrad und vom Impact her wirkt das nicht so, als würden die jetzt die ganz große Riege da auffahren, das meine ich eher so.
Ja, nee, also große SchauspielerInnen sind da nicht dabei oder irgendwie Regisseure, die man jetzt unbedingt kennt.
Was ja irgendwie eine ganz coole Tendenz ist auch, dass man irgendwie so abseitige Titel rüberholt, aber vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die anderen Sachen vielleicht zu teuer sind oder man sich von denen nicht so viel erhofft. Also das ist so ein bisschen, manchmal ist es ja so schon seltsam, was da für Filme zu uns rüberschwappen und was eben immer noch nicht so gefühlt. Aber ja, naja. Dann haben wir noch Sachen, die jetzt im Kino bald starten werden, die dann sicherlich ja auch im Heimkino laufen werden, also ganz sicher sogar. Das wären einmal No Other Choice, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber sagen, weil da wird es auch eine Podcast-Folge drüber geben und da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, nicht nur, also bei Instagram sowieso schon häufiger, aber das ist ein Film, der ist sehr präsent, ja, und den werdet ihr sicherlich auch alle schauen, wenn ihr den Podcast hört, also der neue Film von Park Chan-wook am 5. Februar, gibt aber auch schon einige Vorpremieren und so weiter. Und am 9. April, was mich irgendwie freut, obwohl ich den Film wahrscheinlich nicht so viel abgewinnen kann, wobei will ich jetzt gar nicht sagen, es ist einfach nicht mal absolut nicht mein Genre, es ist so eine sehr, typische Asian oder K-Romance, die auch wieder mit so einem sehr bunten, weichen Bild arbeitet. Irgendwas mag ich halt einfach nicht so gerne, aber ich werde dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Nämlich Hear Me, Our Summer am 9. April. Ich freue mich aber, weil das unüblich ist, dass so ein Film einen Kinostart bekommt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht nicht auch so ein Eventstart wird, also nur an einem Tag, aber ich vermute oder könnte sein, so wie es angekündigt ist, dass es auch ein bundesweiter Start wird. Zumindest ja nicht in allen Kinos, aber zumindest in den größeren Städten wird er vielleicht laufen. Aber cool, dass eben so ein Film seinen Weg hierher gefunden hat. Auch ein relativ aktueller Film.
Klassisches Romance-Drama. Ich glaube, Leute, die das Genre mögen, die vielleicht auch K-Dramen gucken, die so Romance-Elemente haben, Den wird der Film gefallen. Lief ja auch schon in Frankfurt, ich glaube gleich zweimal genau. Während des Festivals.
Und da lief der auch gut, habe ich mir sagen lassen. Also genau, deswegen, ich bin gespannt. Ich meine, vielleicht wird er ja irgendwie auch mein Herz erwärmen können.
Hat jetzt halt einen deutschen Verleiher, wie du gesagt hast, ab dem 9. April in deutschen Kinos und dann später sicherlich auch fürs Heimkino.
Ja. Lass uns noch über Festivals sprechen. Da sind ja wieder die üblichen Verdächtigen. Also wir haben jetzt, hat schon angefangen in Stuttgart, meine ich, das Festival. Läuft jetzt am Wochenende, zum Aufnahmezeitpunkt laufen jetzt die nächsten Städte an. Das Fantasy Film Festival, wo eben der Zombie-Film, My Daughter is a Zombie, läuft. Dann haben wir noch die Berlinale, die findet kurz danach statt, wie jedes Jahr. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil auf der Startseite der Berlinale steht jetzt schon alle Filme irgendwie. Oder was steht da genau? Der Wortlaut, das vollständige Programm steht da. Na, wenn man da draufklickt und dann kann man eben, so mache ich das immer, du wahrscheinlich auch, kann man Südkorea eingeben und dann kommen eben die südkoreanischen Filme. Da haben wir bisher 5 Produktionen und davon sind 2 Kurzfilme. Also dieses Jahr ist echt wenig aus Südkorea. Wir haben halt En Route 2. Das ist ein Film, den ich auch zweimal schon gesehen habe. Einmal in Busan, einmal auf dem Seoul Independent. Ganz toller Coming-of-Age-Film. Auch nicht der riesengroße Wurf, weil Coming-of-Age ist echt so ein ausgenudeltes Genre irgendwie, finde ich, im Independent-Kino. Aber das ist ein toller Film. Also der hat tolle Charaktere, die toll geschrieben sind. Und es geht eben um zwei Schülerinnen, die zusammen im Internat wohnen. Und eine von den beiden ist schwanger. Und dann müssen die das Problem eben lösen. So. Und das ist eher ein düsterer Film, würde ich sagen. Also der ist schon auch, hat schon auch seine komischen Momente, aber ist eher ein ernster Film. Läuft in Berlin, aber, also auf der Berlinale, in der Sektion Generation 14+, also keine Sektion, die jetzt, wo die großen Cineasten, die Filmfans reingehen, sondern es ist eher für ja, ein jüngeres Publikum, was ich cool finde, aber auch schade, weil der dadurch ein bisschen untergehen wird, der Film. Also das verdient der irgendwie nicht, finde ich, dass der da so in so einer Sektion unterkommt, wo jetzt eben die ganzen Filmkritiker gar nicht reingehen werden. So, das ist schade. Dann haben wir noch natürlich
Überraschung.
Und das ist ein Film von Hong Sang-soo, er nimmt Bezug auf einen seiner anderen Filme, seiner älteren Filme. The Day He Returns gibt es doch auch, oder? Oder The Day He Arrives heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
Ja.
Kann das sein? Und der Film heißt jetzt The Day She Returns. Also irgendwie so ein bisschen ein Verweis auf seinen eigenen Film, habe ich so das Gefühl. Und ich meine, es geht um eine Regisseurin, die irgendwie ein Interview gegeben hat und dann muss die das nochmal wiederholen und so. Also es ist halt klassisch wieder Hong Sang-soo-Milieu, aber ich bin mega hyped auf den Film. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, also quasi 2 Gründe für dich, ihn nicht gut zu finden. Er ist von Hong Sang-soo und er ist schwarz-weiß. Ja, also klar, Berlinale muss Hong Sang-soo dabei sein. My Name ist dann so, ja, der einzige Film, der, also gut, Hong Sang-soo läuft im Panorama, der wird sowieso Aufmerksamkeit bekommen, weil es Hong Sang-soo ist. Dann läuft der andere Film im Forum Berlinale, also auch nicht im Wettbewerb, läuft My Name. Ein Film von Chang Jeong, also auch ein ja, sehr bekannter Regisseur, also zumindest macht er schon lange Filme in Südkorea, aber ich kenne die Filme, ich bin mit ihm nicht so vertraut, muss ich sagen. Und es geht wohl auch um das Jeju Uprising, meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber genau, ich meine, dass ich da auch irgendwie was mit Jeju auf Letterboxd gelesen habe. Also ein Film, auf den ich auch gespannt bin, natürlich. Das ist der einzige Film, oder mit Hong Sang-soo der einzige Film, den ich mir ansehen werde, weil On Route 2 habe ich schon 2-mal gesehen. Und die beiden Kurzfilme, ich weiß nicht, ob ich da Gelegenheit dazu habe, die jetzt noch laufen. Narrative ist wohl so ein dokumentarischer Film, dokumentarischer Kurzfilm. Ich weiß nicht, ob ich den mir angucken werde, weil der meistens dann auch mit anderen Filmen läuft und die Tickets sind zu teuer. Und Speedy, habe ich eigentlich Lust drauf, ist Generation K+, also ich glaube nochmal für jüngere ZuschauerInnen. Ist es ein Kurzfilm aus Südkorea, wo es um die Olympiade irgendwie, nicht um Olympiade, aber es geht um 89, also kurz nach dem Sportevent. Und es geht um ein Kind, was Schnelllese-Wunderkind werden möchte. Also auch ein Jugendthema eben. Berlinale, da warst du noch nicht da bisher. Zumindest hast du dir noch keine koreanischen Filme angeguckt, oder? Das ist immer vielleicht ein bisschen zu weit, der Weg und auch die Zeit zu unpassend.
Ja. Ja, und das mit den Tickets ist ja auch immer ein bisschen Glücksspiel.
Das stimmt. Man kriegt schon irgendwie Tickets, aber es ist immer so ein bisschen bangen. Ich meine, es wird auch jedes Jahr schlimmer, glaube ich. Ich bin aber auch keine Akkreditierung. Normalerweise versuche ich es ja immer auf Festivals akkreditiert zu werden. Berlinale, anders als in Korea, wo die Akkreditierungen alle umsonst sind. Das ist, was super cool ist und freundlich ist von den Festivals. Aber hier muss man immer noch blechen. Und für mich lohnt sich das einfach nicht. Wenn ich irgendwie sage, ich zahle dann 60 bis 80 Euro für die Akkreditierung und gucke mir aber irgendwie dann letztendlich doch nur die koreanischen Filme an. Mhm. Bei mir ist es immer so, ich bin dann irgendwie ein bisschen overwhelmed von dem Angebot auf der Berlinale und gucke dann eben nur die koreanischen Sachen. Und die anderen Sachen, die finden schon ihren Weg zu mir, denke ich mir dann ganz oft. Also Roter Himmel zum Beispiel, lief ja auch damals auf der Berlinale, der lief ja auch regulär. Also mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen. Die Highlights werden schon ihren Weg aus dem Festival finden, denke ich mir eigentlich immer. Und ich muss nicht die Filme zuerst sehen, dann. Deswegen passt das schon. Also Berlinale, ich meine, ja, ich kann euch zumindest nur einen Film empfehlen, En Route 2, der ist ganz toll, wenn man auf Coming of Age steht. Und die anderen beiden Filme habe ich noch nicht gesehen, wie gesagt, das sind ja auch zwei Weltpremieren, aber ich werde da sein. Und Hong Sang-Soo, der wird auch noch woanders laufen, nämlich wahrscheinlich in Frankfurt. Hoffentlich, sage ich einfach mal so. Also auf jeden Fall sind wir immer hinterher, auch Hong Sang-Soo-Filme zu bekommen. Weitere Festivals haben wir auch noch. Also was haben wir denn da noch? Lass mal zusammenfassen. Wir haben Fantasy Filmfest White Nights.
Das jetzt, was im Januar läuft und dann danach, genau. Immer so April, Mai sind dann die Fantasy Filmfest Nights. Und dann das große Festival, das Fantasy Filmfest im September.
Genau, dann haben wir das Frankfurter Festival, dann haben wir das Korea Independent Festival und das war's dann, glaube ich, schon. Wir haben noch so einzelne Kino-Events wie 14 Films Around the World, heißt das so? Genau, da laufen auch meistens ab und zu mal koreanische Filme.
Die haben jetzt halt letztes Jahr zuerst No Other Choice gezeigt in Deutschland.
Genau, ja. Genau, aber im Grunde erfahrt ihr das dann bei uns, wenn Filme irgendwie zu sehen sind. Bisher nur zwei Kinostarts, also No Other Choice und Hear Me Our Summer und eben die Festivals.
Und dann, was noch rumgeht, das Oldboy am 3. März nochmal eine Wiederaufführung in
4K
bekommt.
Wichtiger Hinweis, ja. Und ich glaube, es sind ja jetzt auch alle die anderen beiden Filme aus der Rache-Trilogie sind ja auch noch, haben jetzt auch ein 4K bekommen irgendwie und die werden vielleicht auch nochmal laufen, denke ich.
Bisher nichts angekündigt, möglicherweise macht Cape Light da auch nochmal eine Kinoaufführung.
Oldboy am 3. März, ja. Also eigentlich ein No-Brainer, da nochmal reinzugehen, finde ich. Ich werde auch nochmal reingehen.
Läuft, glaube ich, tatsächlich nur am 3. März, aber deutschlandweit in über 60 Kinos.
Ja, das ist schon viel. Also, ja. Und nicht in allen Kinos, glaube ich, mit OMU, oder?
Kann sein, dass der vielleicht sogar nur in der deutschen Fassung gezeigt wird, ich weiß
Berlin
es nicht.
Berlin auch koreanisch, okay. Also da habe ich schon gecheckt. Müsst ihr Glück haben oder einfach mal schauen, wo er läuft und dann, genau, also Oldboy werde ich verlinken, wenn ich dran denke, in den Shownotes, wo ihr den Film sehen könnt, aber ihr könnt auch selber einfach googeln, eure Stadt und Oldboy dahinter, dann seht ihr das schon. Okay, last but not least, vielleicht die wichtigste Sektion für euch da draußen, nämlich Netflix und ein bisschen Disney vielleicht. Also man kann, glaube ich, Amazon durchaus vernachlässigen. Apple, glaube ich, auch. Da läuft auch nicht viel Koreanisches an. Aber Disney ist ja jetzt groß im Serienbusiness drin. Vielleicht können wir Disney mal kurz zuerst machen. Ich habe da jetzt nichts krass rausgeschrieben. Nur so einen Artikel aufgerufen. Man kann schon sagen, Disney hat, glaube ich, noch keine Filme rausgehauen, oder? Koreanische Filme.
Nee.
Aber Serien. Und da muss man sagen, Disney bemüht sich da deutlich mehr als Netflix. Also ich meine, ich bin ja wirklich großer Fan von diesem Kung-Fu-Universe, also von Moving und Light Shop, fand ich beide super. Und die sind schon, die arbeiten viel mit Stars zusammen. Wenn ich jetzt so sehe hier auf der Seite, die ich euch verlinken werde, GQ, da steht Portrait of Delusion, ist eben mit Bae Soo-ji, also eine wirklich krass beliebte Schauspielerin aus Korea. Da haben wir Perfect Crown mit IU in der Hauptrolle. Also das sind wirklich einfach große Namen, die Disney sich daran holt und eben diese Dramen zu erzählen. Mittlerweile, ja. Es läuft ja auch, Made in Korea läuft gerade noch. Hast du schon mal reingeguckt?
Ich habe ein paar Folgen gesehen, wollte ich auch gerade sagen, ist eine teure Produktion. Ich glaube, 70 Milliarden Won hat die Serie gekostet. Boah. Mit nur 6 Folgen. Und da ist ja auch Hyunbin dabei und Chung Woo-Song, also wirklich große koreanische Schauspielerin.
Ja, und fängt genauso an wie Good News, die Serie.
Genau, ja, mit dem Flugzeugding. Ja.
Und dann haben wir noch Shop for Killers Season 2 auf Disney. Wird sicherlich auch einige von euch freuen. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ist, glaube ich, auch relativ beliebt gewesen. Also Disney. Ah, hier sehe ich noch Goldland, Park Bo-young, die ist ja auch sehr beliebt. Also man holt sich da schon die Stars ran. Ich werde mal reinschauen, aber ich bin nicht so der Seriengucker. Wir beide, glaube ich, nicht so super krass. Deswegen mal schauen, ob da was für uns dabei ist. Aber jetzt lass uns zu Netflix rübergehen. Hast du da auch dieses Dokument vor dir, dieses PDF-Dokument? Oder wie hast du dich informiert?
Ich habe jetzt nur die Filme offen, die Netflix veröffentlichen wird.
Ah, sehr gut. Da können wir uns ergänzen. Dann mach du erst die Filme. Das ist ja auch mehr relevant hier vielleicht für den Podcast, wobei die Serien mittlerweile auch immer mehr, merke ich irgendwie. Aber ja, ich habe 4 Filme rausgeschrieben nur. Das ist relativ, ist es wenig, ja, oder?
Ja. Letztes Jahr gab es deutlich mehr bei Netflix. Dieses Jahr sind es nur 4. Über einen haben wir schon gesprochen. Possible Love von Yi Chang-dong. Mhm. Dann kommt eine Fortsetzung, Mission Cross, Teil 2. Weiß gar nicht mehr, wann der lief, 2022, 2023, so ein Action.
Gibt ja die 24 erst, kann das sein?
Oder 24, ja. Mit Hwang Jong-min und Yeom Jong-ah, so ein Action-Comedy-Film, so ein bisschen Mr. und Mrs. Lee-mäßig. Der eine weiß nicht von dem anderen, was er tut, also beide sind verheiratet. Und sie ist, glaube ich, Polizistin und er irgendwie Spezialagent. War unterhaltsam, bin gespannt auf Teil 2.
Ich habe den ersten noch nicht gesehen, aber ich habe mal reingeguckt, aber ja, war irgendwie nicht so, war nichts für mich direkt, aber ja, why not? Also gibt Schlimmeres, glaube ich.
Ja, dann haben wir noch Husbands in Action, ist glaube ich so ein Action-Comedy-Film, der rauskommen wird. Gibt für alle leider noch keine Termine, also genaueren Zeiträume, Quartale oder so, sondern nur 2026.
Deswegen ja, doch, in dieser Netflix, was ich verlinken werde, in diesem Netflix-Dokument, also im Career Slate, das ist so ein PDF, da steht Quartal 1, den wirst du wahrscheinlich als letztes erwähnen jetzt, ist Pavane.
Ja.
Das ist der wird im Quartal 1 kommen. Quartal 2 wird dann, wo habe ich es hier? Husbands in Action kommen. Quartal 3, Mission Cross und Quartal 4, Possible Love.
Und dann mal schauen, was noch kommt. Vielleicht haben sie noch was in der Hinterhand, vielleicht haben sie noch ein paar Lizenzen, wo sie irgendwie die exklusiven Vertriebsrechte einkaufen, also Filme, die sonst nur in Korea liefen, aber dann halt über Netflix weltweit verteilt werden. Mal schauen.
Ja, also Pavane, genau, worum geht's da? Da geht's irgendwie um, ich glaube, so 3 junge Erwachsene, die irgendwie emotionally challenged sind, irgendwie die irgendwelche Probleme haben und die sich dann treffen, um irgendwie, ihr Leben wird sich dann zum Besseren wenden oder so. Das ist so ein bisschen der Aufbau des Films, habe ich so kurz reingelesen. Es gibt auch noch Serien, die starten und ich meine, da ist ja Netflix wirklich groß im Business. Also was haben wir hier alles im Quartal 1, kurz Überblick vielleicht. Singles Inferno, der ist schon gestartet, ne? Heute oder gestern.
Ja, das ist ja dieses Reality-Format.
Genau. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, aber ist natürlich super beliebt. Undercover Miss Hong ist auch schon gestartet. Da habe ich mir tatsächlich die ersten 5 Minuten angeguckt und habe gemerkt, dass der Vorspann genauso aussieht wie irgendwie 1000 andere Vorspanne. Also auch seltsam irgendwie. Quartal 2 ist dann tatsächlich ganz interessant. Da haben wir einmal Bloodhounds Season 2. Hast du das eigentlich gesehen, Bloodhounds?
Nee.
Fand ich super gut, also hat mir echt gut gefallen. Das war so ein bisschen meine Serie 2024, glaube ich, oder 23, nee, 23 kam die, glaube ich. Auch schon 3 Jahre wieder her. Aber also die fand ich echt super gut, unterhaltsam, gut gemacht, irgendwie ein bisschen trashig mit so Street Fight, irgendwie Action, fand ich cool. Dann muss ich nochmal reinschauen. If Wishes Could Kill, das ist eine Korean Young Adult Horror Serie. Bin ich auch dabei auf jeden Fall. Da geht es irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob man das vom Namen schon rauslesen kann, um irgendwie Highschool-Studenten, auch nichts Neues, die irgendwie verflucht sind. Und naja, ich meine, das ist halt eine Horrorserie, könnt ihr euch das schon denken. Also finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant, weil ich hoffe, dass es halt wieder so eine Limited Series ist, im Sinne von 6 bis 8 Folgen. Das sind immer so mehr Serien für mich, finde ich irgendwie spannender, als mich da so 16 Folgen durchzuquälen, durch diese K-Drum. Dann haben wir noch Notes from the Last Row. Das ist eine Serie mit Jimin Chik. Weiß ich auch noch nicht so viel drüber. Es ist eine Suspense-Drama-Serie, so wird das angekündigt. Irgendwie, er ist irgendwie ein grumpy Literaturprofessor. Erinnert mich ein bisschen an den anderen Film mit ihm als Lehrer. Wie heißt der denn nochmal? Wo er den Lehrer spielt und dann irgendwie ein bisschen so Good Will Hunting-mäßig. Wie heißt der Film nochmal?
Ja, der lief auch beim
In Our Prime.
Genau, ja.
Richtig. Genau, so sieht das irgendwie ein bisschen aus, aber naja, auf jeden Fall, Jimin Chik ist natürlich ein großer Name. Ist es die erste Netflix-Produktion mit Jimin Chik?
Jimin Chik hat sonst bei keiner Netflix-Produktion mitgespielt. Er war bei diesem Casino-Film, bei der Casino-Serie, aber die lief bei Disney+.
Und dann haben wir noch, da gibt es wenig Informationen bisher drüber, das klingt aber so ein bisschen nach Karma, also sieht so ein bisschen düster aus. We are all trying here. A man struggling with jealousy and envy strives to find peace of mind while spiraling alone in a world where everyone else appears to be winning. Also klingt ein bisschen irgendwie nach Karma, nach so einem typischen gritty Netflix-Drama. Habe ich irgendwie auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber ich mag ja auch solche Sachen, die so mit ökonomischen Zusammenhängen irgendwie zu tun haben, wo so Leute irgendwie ja, arm sind und irgendwie sich da rausarbeiten wollen. Das spricht mich irgendwie immer so ein bisschen an. Also quasi angelehnt an Parasite irgendwie alles. Dann haben wir Mission Cross, habe ich mir noch notiert. Das dritte Quartal haben wir schon drüber gesprochen kurz. Dann Quartal 4, Dead End Job. Das ist die neue Serie von Kim Da-min. Und die hat FAQ gemacht und die Serie, wie hieß sie nochmal? Killer Paradox. Da hat sie, glaube ich, geschrieben oder auch Regie geführt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall geht es da auch um eine Mystery-Horror-Serie, wo jemand einen Job annimmt und dann irgendwie übernatürliche Sachen, glaube ich, bekämpfen muss oder so. Klingt cool, klingt abgefahren, habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und last but not least, Road ist der Arbeitstitel von einer Serie mit Sun Tzu-gu, den ich wirklich sehr gerne mag. Und es ist so eine Detektivserie, vielleicht angelehnt an Nine Puzzles, da hat er auch schon Detektiv gespielt. Und auch ein bisschen düster aus, also auch darauf freue ich mich, auf die Serie Road. Ansonsten, könnt ihr euch mal selber dieses Korea Slate angucken, ist wie gesagt für alle eigentlich offen, sich runterzuladen.
Was da, glaube ich, nicht dabei war, aber jetzt endlich nach langer Verzögerung kommen soll, All of Us Are Dead Staffel 2.
Stimmt, aber da habe ich gehört, ich meine, die Dreharbeiten sind ja jetzt erst abgeschlossen, richtig?
Ja, die haben letzten Sommer gefilmt.
Aber die sind jetzt erst abgeschlossen, habe ich noch gelesen, dass die erst kürzlich abgeschlossen waren. Und ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch kommt. Aber ich frage mich auch, was ist da los? Weil die Serie, die kam, ich weiß nicht, ich habe die geguckt in meiner leeren Wohnung in Bielefeld, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Das heißt, da saß ich auf dem Boden, alles war gepackt, ich hatte noch Zeit, Pizza gegessen und diese Serie geguckt. Und das war 2022. Und das ist schon lange her, ne, für so eine Serie. Also krass, dass man so lange darauf wartet. Und vor allem, ich frage mich halt noch, ob die Erwartungen dann erfüllt werden können. Weil ich meine, die Leute sind auch alle noch älter geworden, die da mitgespielt haben. Und I don't know, was man davon erwarten hat. War die Serie, hatte die eigentlich ein offenes Ende?
Ja,
ich weiß es gar nicht mehr.
Doch, ja.
Nicht spoilern, okay, dann ich muss vielleicht nochmal reingucken. Ist ja auch schon 4 Jahre her jetzt. Okay, also das waren die Sachen, die dieses Jahr starten werden. Oder ein paar der Sachen, die dieses Jahr starten werden. Ich weiß nicht, aber letztes Jahr, ich meine, es ist immer schwierig jetzt zu sagen, rückblickend, da hatten wir auf jeden Fall gefühlt, hatten wir da mehr Highlights. Wir hatten No Other Choice, auf das wir uns gefreut hatten. Ich hatte Emma, habe ich mich groß drauf gefreut. Das weiß ich noch. Ansonsten, wie würdest du dieses Jahr einschätzen? Also, ich meine, freust du dich auf Sachen mehr als letztes Jahr?
Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil gerade auch die Studios sich ja noch ein bisschen zurückhalten mit den Investitionen. Ja, ich habe natürlich Hoffnung auf Hope.
Hoffnung auf Hope.
Ja, ob der das Kino wiedererwecken kann.
Ja, bin ich auch gespannt. Also, wir werden es sehen. Ich meine, es ist immer schwierig jetzt zu prognostizieren, was da kommt. Ich meine, auf jeden Fall würde ich schon sagen, die Serien, auch die unscripted Serien, also hier Devil's Plan Season 3 und so weiter, das wird auf jeden Fall weiter Raum einnehmen und wird Korea auf jeden Fall ja weiterhin im Gespräch halten, aber ich würde mir trotzdem mehr Filme wünschen. Und wobei die Netflix-Filme, die klingen gar nicht so unvielversprechend, würde ich sagen. Also ich bin da irgendwie gespannt drauf, was da so kommt.
Weniger kann ja auch heißen, mehr Qualität.
Das stimmt. Was guckst du denn gerade? Ist irgendwas noch erwähnenswert, wo man darauf hinweisen sollte? Oder sind wir am Ende der Folge?
Ich habe mit Undercover Miss Hong angefangen. 2 Folgen habe ich geguckt. Werde ich, glaube ich, auch weiter gucken. Ansonsten, über den Jahreswechsel habe ich Culinary Class Wars nachgeholt und auch die 2. Staffel dann direkt geguckt. Ja, wer koreanisches Essen mag und so kompetitive Kochsendungen, der wird damit richtig viel Spaß haben.
Mhm. Auch nur dann, gut, dass du die Serie gehört bisher. Ja.
Dann vielleicht noch, kann ich empfehlen, es gibt einen Spin-off zu Physical Asia, das ist ja schon die 3. Staffel von Physical 100. Und die hat einen Spin-off bekommen, Welcome to Mongolia, wo so ein paar Leute aus dem koreanischen Team nach in die Mongolei reisen und da das Team besuchen. Sind 4 Folgen, 30 Minuten, kann man schnell weggucken. Leider noch nicht bei Netflix Deutschland verfügbar, aber wenn man VPN benutzt bei Netflix Korea, sind sie mit englischen Untertiteln verfügbar.
Mhm. Haben wir nicht noch einen Film vergessen von Kim Bo-ra? Kommt der dieses Jahr?
Spektrum, der ja ist im Spektrum des der ist irgendwo verschwunden.
Das ist kein gutes Zeichen, oder?
Ne. Ich glaube, über den haben wir schon die letzten 2 Jahre immer gesprochen und gehofft,
echt?
Dass der rauskommt. Ja. Leider nichts mehr gehört von dem Film.
Ja, das ist kein gutes Zeichen, gerade weil es auch Sci-Fi ist. Und Sci-Fi ist ja echt immer so ein schwieriges Thema in Korea. Ja.
Vielleicht, was mir noch gerade einfällt, was auch ein bisschen verschwunden ist, ist Heaven to the Land of Happiness.
Oh ja, der Film ist auch schon 5 Jahre alt oder so, ne?
Ich glaube, 2021 lief der schon in Cannes. War mal als Remake des deutschen Filmes Knocking on Heaven's Door geplant. Der Regisseur hat aber dann sich mehr Freiheiten genommen und hat dann gesagt, okay, der ist nur noch inspiriert durch den deutschen Film. Er ist auch mit Chae Min-sik und Park Hae-il und der soll jetzt wohl endlich dieses Jahr erscheinen.
Er hat ein langes Shelf-Life auf jeden Fall.
Oh ja.
Ja, ich meine, ansonsten kann ich nur noch spekulieren, welche Filme dann jetzt von den Filmen, die ich gesehen habe, hier noch ihren Weg erfinden werden. Wobei ich habe ja wirklich wenig große Produktionen gesehen, fällt mir jetzt immer wieder auf in Korea. Also klar, ich habe jetzt Project Y erwähnt, der sicherlich seinen Weg hierher finden wird. Das ist einfach so ein Genre-Film, der wird auf jeden Fall hier laufen.
Ja, auch Hanmint wird eine deutsche Veröffentlichung bekommen, mit Sicherheit. Hanmint wird eine deutsche Veröffentlichung bekommen.
Ja, genau. Ja, ja. Aber ich habe keine Horrorfilme gesehen in Südkorea. Horrorfilme sind ja auch immer so prädestiniert dafür, dass die herkommen, wie Noise oder so oder Sleep. People Upstairs habe ich leider verpasst in Korea. Da habe ich keine Tickets für bekommen auf dem Busan Film Festival und im Kino lief der nur ohne Untertitel. Das ist bei so einem dialoglastigen Film wahrscheinlich eher nicht so gut. Auf den freue ich mich aber auch sehr. Ich hoffe, der wird auch irgendwie verfügbar werden, vielleicht im Streaming auf Netflix Korea bald. Und ja, das wären so die Filme. Wir haben jetzt wahrscheinlich viele, viele Filme erwähnt. Ihr könnt mal uns schreiben in die Shownotes, also in die Kommentare oder uns auf Instagram finden, auf welche Filme ihr euch freut. Das könnt ihr ja gerne unter den Instagram-Post machen, den ich zu dieser Folge veröffentlichen werde. Ansonsten schaut im Discord vorbei. Da ist Robin sehr aktiv und führt eben Listen über neue Veröffentlichungen. Hat auch irgendwie relativ viel Ahnung. Also was heißt relativ? Du hast viel Ahnung darüber, wo man Filme schauen kann. Das heißt, haut Robin da an, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sucht. Das könnt ihr im Discord machen. Ansonsten die dritte Möglichkeit, wie ihr euch vernetzen könnt mit uns oder vor allem, ja, eigentlich kann man sagen mit uns, weil du bist ja auch Teil des Filmclubs, Robin. Es gibt den Kino Korea Filmclub, das ist, der ist am Supporters Club angehängt sozusagen. Also ihr könnt ein Steady-Abo abschließen, dann unterstützt ihr mich eben damit, das Projekt Kino Korea, also den Podcast und auch meine Arbeit auf Instagram. Und wenn ihr das macht, für einen kleinen Beitrag, nämlich einen Kaffee im Monat, sage ich immer, also 3 bis 5 Euro kostet das, dann könnt ihr eben im Filmclub dabei sein. Das ist ein regelmäßiges Treffen, also einmal im Monat, meistens am letzten Sonntag des Monats treffen wir uns da und schauen uns einen Film an, das heißt nicht direkt gemeinsam, sondern nur zeitgleich und dann treffen wir uns in einem Zoom-Raum und sprechen über den Film. Das ist eigentlich immer sehr schön und die Gruppe wächst langsam, kann man glaube ich sagen. Das heißt, schaut mal da vorbei, wenn ihr wollt, auf Steady und ihr bekommt noch einen Newsletter, der dann auch monatlich eigentlich rausgeht, wo es dann eben auch nochmal die gleichen Infos gibt, wie ihr das eigentlich gerade bekommen habt. So, also neue Erscheinungen, vielleicht auch noch ein bisschen was über Bücher, ein paar YouTube-Tipps, also was mir gerade so ein- und auffällt eigentlich, auf was man hinweisen könnte. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Angebot von mir, wenn ich das so sagen kann. Das heißt, schaut mal bei Steady vorbei, und um euch mit der Community zu vernetzen. Das würde mich freuen. Ansonsten schreibt Kommentare, teilt den Podcast. Ihr kennt ja das Podcast-Spiel. Robin, vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen uns hoffentlich wieder in knapp 2-3 Monaten, um über das nächste Quartal dann zu sprechen, würde ich sagen.
Gerne doch. Ich mache auch noch mal ein bisschen Werbung. Wer gerne noch mal einen Jahresrückblick haben will über die Filme, die 2025 in Deutschland erschienen sind. Ich mache jedes Jahr ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich alle Filme noch mal zusammengefasst habe.
Yes, genau. Also, das sind wirklich alle Infos, die ihr bekommen könnt, findet ihr ja, bei Robin oder bei mir oder bei uns beiden. Das heißt, ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ja, danke, dass du da warst, Robin. Gerne. Und wenn euch noch Filme gefehlt haben, schreibt es uns gerne auch. Wenn ihr noch was Geheimes wisst, was wir noch nicht wissen, dann haut uns das mal in die Kommentare. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.